Was hält uns am Leben? Was lässt uns lebendig sein? Ist gar nicht so schwer, die Antwort. Atmen. Atmen hält uns am Leben. Ist also ganz wichtig, dass wir einatmen und wieder ausatmen. Und es ist auch gut, dass wir das beides zusammen machen. Einatmen und ausatmen. Und das auch in einem gewissen Abstand. Sollte nicht zu lang dazwischen Pause sein. Das würde uns am Leben erhalten. Stellt euch vor, wir würden nur noch einatmen. Genau, Marvin, ne? Wir würden irgendwann umkippen. Das hält uns nicht am Leben. Nur einatmen ist nicht überlebensfähig. Stellt euch vor, wir würden nur noch ausatmen. Das Gleiche, wir würden auch umkippen. Das hält uns nicht am Leben. Nur die Kombination einatmen, ausatmen. Das scheint ein Lebensprinzip zu sein. Man könnte es auch anders sagen. Empfangen und weitergeben. Scheint ein Lebensprinzip zu sein. Wir empfangen Sauerstoff, geben Kohlendioxid weiter. Und nur so funktioniert die Photosynthese. Nur so funktioniert das Leben. Ich brauche Sauerstoff und die Pflanzen brauchen mein Kohlendioxid. Und dadurch entsteht der Kreislauf. Und ich muss gar nicht wirklich was dazu tun. Ich muss nur einatmen, ausatmen, das passiert schon automatisch. Das eigentliche Wunder, dass das funktioniert, das tut Gott. Ich frage mich wirklich, wie das alles noch so gelingt, denn dass immer genügend Sauerstoff da ist und immer genügend Kohlendioxid, das finde ich schon krass. Ich frage mich auch, was passiert im Herbst oder im Winter, wenn gar nicht so viele Blätter da sind und vielleicht die Photosynthese ja auch zurückfährt. Wie gelingt es, dass immer genau die richtige Konzentration an Sauerstoff da ist? Müssen wir uns überhaupt keine Gedanken drüber machen. Wir müssen nur eins machen. Einatmen, ausatmen. Mehr nicht. Empfangen und weitergeben. Und ich würde gerne heute mal nochmal auf so ein paar Erkenntnisse eingehen, die viele von uns vor 2 Wochen beim Willow Creek Kongress gemacht haben. Und da gab es ja einige Themen, Inhalte, wo wir etwas empfangen haben. Viel Wissen empfangen haben, Erkenntnisse empfangen haben, manche Aha-Erlebnisse, manche Aussagen, Impulse, die wir empfangen haben und für uns wichtig waren. Aber nur empfangen reicht nicht aus. Wenn wir nur empfangen, 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 Wissen, 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 Wissen zu uns nehmen, passiert anscheinend noch nichts. Im Gegenteil, das Wissen stirbt. Wie schnell haben wir alles wieder vergessen, was wir je gehört, gelesen, gelernt haben. Was wir alles nur empfangen haben, empfangen haben, empfangen haben, aber vergessen es weiterzugeben. Und vielleicht ist das genau das Lebensprinzip, wodurch Wachstum entsteht, Weiterentwicklung. Wenn wir das, was wir empfangen, auch weitergeben. Und so ist es ja, wenn wir Wissen weitergeben, wenn wir unsere Gedanken weiter verarbeiten, diese anderen schenken und die alle was draus machen, dadurch entsteht Entwicklung, Fortschritt, Leben. Und ich würde das gerne einbinden in eine Geschichte aus der Bibel, wo es genau auch um dieses Lebensprinzip geht. So etwas empfangen und weitergeben. In der Bibel lesen wir viele Geschichten, wo Jesus den Menschen etwas erzählt. Und so war es auch, ein schöner Tag begann, Jesus versammelte sich draußen, fing an zu predigen und die Geschichte erzählt davon, dass Tausende von Menschen ihm zuhörten. Man schätzt so ungefähr 20.000 Menschen hörten ihm zu. Die vor 2 Wochen beim Willow waren, da waren 7.000, also das Dreifache an Menschen sitzen da so verteilt im Tal und hören Jesus zu, wie er predigt. Und das muss gut gewesen sein, was er so erzählt hat, denn sie blieben da, sie blieben lange da, den ganzen Tag. So lange, bis es Abend wurde und jetzt wurden die Jünger nervös. So ging einer von den Jüngern zu Jesus und sagt, Jesus, du musst langsam aufhören zu predigen. Es wird nämlich schon Abend, wird bald dunkel. Die Leute haben alle Hunger. Schick die mal nach Hause, damit die was zu essen kriegen. Finde ich aufmerksam von den Jüngern. Und ich hätte so erwartet, dass Jesus sagt, oh, Johannes, Petrus, wer auch immer ihn angesprochen hat, danke für den Hinweis. Ich habe vor lauter Reden die Zeit vergessen. Ist ja schon bald Abend. Die Leute kriegen Hunger. Hast du recht, schick die mal alle nach Hause. Spannend ist aber, dass Jesus gar nicht so reagiert. Sondern Jesus sagt, ah, gute Idee, hast du recht, die Leute haben Hunger. Gebt ihnen doch zu essen. Macht mal Abendbrot für alle. Auch da hätten die Jünger reagieren können und sagen, wow, super Idee. Logisch, warum sollen wir nicht gleich selber kommen? Machen wir doch mal. An dieser Stelle beginnt bei den Jüngern etwas, wo wir auch beim Willow-Kongress von gehört haben, nämlich von den sogenannten Wirbelstürmen. Es gibt in unserem Alltag ganz häufig Momente, eigentlich jeden Tag im Alltagsgeschäft, wo Wirbelstürme auftauchen. Momente, wo wir nervös werden, wo wir in Stress geraten, wo unsere volle Aufmerksamkeit plötzlich hingeht und wir versuchen, das zu jonglieren. Und ich glaube, dass die Jünger in dem Moment auch Stress bekommen haben. Wie sollen wir denn 20.000 Leute satt machen? Und ihre erste Reaktion, im Übrigen ein klares Zeichen in Wirbelstürmen, die erste Reaktion, wenn wir gestresst sind, das geht nicht. Wie soll ich das schaffen? Und die Antwort der Jünger ist recht ähnlich. Sie sagen, das würde uns ein Vermögen kosten. Unmöglich. Jesus, hast du vergessen? Wir sind doch die armen Jünger. Wir sind's. Wir haben doch nichts. Also in Zeiten des Wirbelsturms geraten wir nicht nur in Stress, sondern wir sehen auch, was wir alles nicht können. Wir sehen auch, was wir alles nicht haben. Und Jesus hätte sagen können, ach ja, richtig, habe ich ja ganz vergessen, ihr seid ja die armen Jünger. Ihr habt ja nichts. Blöde Idee von mir. Schickt die mal nach Hause. Und hier scheint ein zweites Prinzip zu kommen, wo der Referent beim Willow-Kongress auch von geredet hat, nämlich, was machen wir denn in so Zeiten, wenn wir Stress haben, in den Zeiten der Wirbelstürme? Und sein Ratschlag war, wir sollen uns auf das Wesentliche, auf das Wichtigste konzentrieren. Auf eine Sache. Nämlich auf das, was ich beeinflussen kann. Also ich soll nicht daran denken, was ich alles nicht kann, ich soll nicht daran denken, was ich alles nicht habe, sondern ich soll mich daran erinnern, was ist das, was ich kann. Was kann ich beeinflussen? Was kann ich am besten beeinflussen? Und genau das ist auch die Antwort, die Jesus den Jüngern gibt. Er sagt zu ihnen, denkt doch nicht destruktiv, was ihr alles nicht könnt, denkt doch mal konstruktiv und sagt mir mal, was ihr habt. Was habt ihr denn? Kurze kleine Analyse. Was habe ich? Was kann ich? Und so tröppeln die Jünger los, kommen nach einer Zeit wieder und präsentieren Jesus 5 Brote und 2 Fische. Und sagen, siehst du Jesus, haben wir dir doch gleich gesagt, mit 5 Broten und 2 Fischen können wir nicht 20.000 Leute satt machen. Sie bestätigen quasi noch das, wovor sie Angst haben. Sie bestätigen quasi noch das, was sie nicht können. Und da hätte ich erwartet, dass Jesus sagt, okay, Jünger, einverstanden, ihr habt getan, was ihr könnt. Mit 5 Broten und 2 Fischen, sorry, aber das ist wirklich auswegslos. Dann schickt sie jetzt nach Hause. Aber auch so denkt Jesus nicht. Sondern Jesus sagt, was? Ihr habt 5 Brote und 2 Fische. Mega. Das reicht. Teilt's aus. Spätestens jetzt hätte ich Jesus unter den Arm genommen und ihn langsam an den Rand geführt und hätte gesagt, Jesus, ich glaube, du hast zu lange in der Sonne gestanden. Du hast wahrscheinlich schon Sonnenstich. Du tickst nicht mehr ganz richtig. Wir müssen dich und uns schützen und bringen dich mal nach Hause. Was hast du denn für irrationale Ideen? 5 Brote, 2 Fische. So ein Quatsch. Wenn ich gerade sagte, dass eine Erkenntnis beim Willow-Kongress war, dass wir in Zeiten der Wirbelstürme, da wo wir Stress haben, da wo wir den Mangel sehen, da wo das so im Vordergrund steht, was alles nicht geht, dass man dann nicht anfangen soll, alles zu jonglieren und zu gucken, was kann ich alles machen und wo kann ich überall noch die Brände irgendwie löschen und wie kann ich noch mehr und noch mehr und noch mehr machen, sondern mich auf eine Sache zu konzentrieren, die ich wirklich selbst unter Kontrolle habe, die ich selbst beeinflussen kann. Und das ist genau das, was Jesus den Jüngern rät. Was ist das, was ihr habt? Und bringt mir das her. Was habt ihr empfangen? Und die Jünger hätten sagen können, wir haben 5 Brote und 2 Fische empfangen. Und jetzt passiert etwas Entscheidendes. Als Jesus ihnen den Auftrag gibt, teilt aus, das ist genug. Und die Jünger bereit waren, das, was sie empfangen haben, weiterzugeben, passierte das Wunder. Jesus sorgte dafür, dass es reicht. Er vermehrte diese 5 Brote und 2 Fische immer und immer wieder, sodass alle satt wurden. Und die Jünger mussten nicht mehr tun, als das, was sie empfangen haben, bereit zu sein, es weiterzugeben. Sie mussten nicht das Wunder tun. Sie mussten nicht die Lösung finden, wie man mit so wenig so viel erreichen kann. Sie mussten nur bereit sein, das, was sie empfangen haben, weiterzugeben. Und Jesus macht dann was Großes daraus. Das erinnerte mich an einen zweiten Gedanken, den ein Referent beim Willow-Kongress verdeutlichte, nämlich, mein Nein ist ein Booster für mein Ja. Also, mal auch Nein zu sagen zu bestimmten Dingen, ist ein Booster für die Bereiche, für die ich mich entschieden habe, also für mein Ja, wo ich sage, das ist das, was ich kann. Und manchmal setzen wir nicht um, was wir können, weil uns so viele Dinge ablenken, die wir vielleicht nicht so gut können, aber meinen, die alle lösen zu müssen. Und Jesus sagt, das erwarte ich nicht von dir. Ich erwarte nicht von dir, dass du das tust, was du nicht kannst. Mit anderen Worten, dass ich mich darauf konzentriere, was ich an Gaben und Fähigkeiten habe, was ich empfangen habe und bereit bin, mich nur auf das zu konzentrieren. Was habe ich empfangen? Was sind meine Gaben und Fähigkeiten? Was ist meine Persönlichkeit? Was ist das, was mir ganz leicht fällt? Was ist das, was ich total gerne mache? Was ist mein Wesen? Was sind meine Eigenschaften? Was sind meine Kenntnisse, die ich habe, durch Beruf, durch Lebenserfahrung? Was ist das, was ich empfangen habe? Und wo kann ich das weitergeben, damit Gott da was Großes draus machen kann? Ein Gedanke, der mir auch dabei hängen geblieben ist, dass Erfolg nicht bedeutet, immer mehr zu machen, weil dann der Erfolg darunter leidet. Und das ist ja häufig auch der Fall. Es passiert etwas, was gut gelingt, und dann will man mehr davon. Erfolg zeigt, lass uns noch addieren, noch mehr machen. Und ich finde die Erkenntnis wichtig, zu sagen, nein, wenn wir noch mehr machen, dann leidet wahrscheinlich der Erfolg. Leidet eigentlich das, was ich gerade gut gemacht habe, weil ich immer mehr mache und durch das immer mehr machen vielleicht das Eigentliche wieder reduziert wird. Und spannend ist, dass auch hier in der Geschichte so eine Situation eintritt, nämlich als die Menschen merken, wie erfolgreich Jesus hier alle satt gemacht hat. Wie erfolgreich er das Wunder tat, von 5 Broten und 2 Fischen so viele satt zu machen. Hatte das Volk nur einen Wunsch. Mehr davon. Noch mehr davon. So einen Wundertäter zu haben, das ist gut. So jemanden müssen wir zum König machen. Und so heißt es auch, als das Volk das sah, wollten sie Jesus zum König krönen. So einen Wundertäter zum König zu haben, ist immer eine tolle Sache. Weil es gibt noch ganz viele andere Sachen, wo er Wunder tun könnte, um uns die Fülle des Lebens zu geben. Und spannenderweise will Jesus das nicht mit sich machen lassen und zieht sich ganz schnell zurück und geht in die Einsamkeit. Geht auf einen Berg, um dort zu beten und die Nacht zu verbringen. Zeiten des Erfolgs bedeuten nicht, immer mehr zu machen, sondern sich auf das zu konzentrieren, was ich wirklich gut kann. Jetzt nicht überzufliegen, sondern an dem dran zu bleiben, was gut gelingt. Und Jesus merkte, es ist nicht die Zeit da, um jetzt noch mehr Wunder zu tun. Sondern Jesus merkt, es ist die Zeit da, sich den Jüngern zu offenbaren, ihnen zu zeigen, wer er wirklich ist. Damit sie checken, ich erwarte nicht von dir mehr als 5 Brote und 2 Fische. Ich erwarte nur das von dir, was du empfangen hast, was du hast. Und dass du es bereit bist zu teilen, damit ich was draus machen kann. Und direkt im Anschluss kommt die Geschichte, wo Jesus quasi in der Nacht noch seine Jünger ans andere Ufer schickt, Jesus auf den Berg geht, um zu beten, und während des Betens, so stelle ich es mir vor, so ein Auge aufmacht und vom Berg unten oben nach unten schaut und sieht, dass die Jünger in Seenot geraten. Und zwar in so schlimme Seenot, dass sie drohen zu kentern und umzukommen. Und an dieser Stelle heißt es in der Bibel, entschied sich Jesus, an den Jüngern vorbeizulaufen. Wortwörtlich heißt es, an ihnen vorüberzugehen. Da könnte man sich fragen, was soll das denn? Was macht das denn für einen Sinn? Die Jünger sind in Seenot, sie haben Todesangst und Jesus entscheidet sich, an den Jüngern vorbeizulaufen. Nun muss man aber wissen, dass Vorübergehen nicht das bedeutet, was wir damit assoziieren, vorbeilaufen, sondern Vorübergehen hat eine ganz spezielle Bedeutung in der Bibel. Wenn der Herr sich entscheidet, an einem Menschen vorüberzugehen, dann bedeutet das, dass er sich ihm offenbaren möchte. Dass er ihm zeigen will, wer er wirklich ist. Es gibt einige Stellen in der Bibel, wo es heißt, dass Gott an den Menschen vorübergegangen ist und diese Momente, diese Menschen nicht ertragen konnten. Mose zum Beispiel, als er auf dem Berg war und die 10 Gebote bekam, da heißt es, dass der Herr an Mose vorüberging. Und das war so ein Moment der Macht, dass Gott Mose in eine Felsspalte stellte, weil er diesen Anblick, dieses Vorübergehen sonst hätte nicht ertragen können. Und bei Elia lesen wir das auch, wo Elia völlig fertig in der Wüste war, wollte sterben und sich dann wünschte, Herr, zeige mir, wer du wirklich bist. Und dann war er eben nicht im Donner und im Sturm und im Blitz, sondern er war in einem leisen, sanften Säuseln, ging er an Elia vorüber, offenbarte sich, wer er wirklich ist. Und das war so mächtig, dass Elia auch sein Haupt bedecken musste, weil er diesen Moment sonst nicht ertragen hätte können. Und so entscheidet sich Jesus in dieser Nacht, an den Jüngern vorüberzugehen, sich ihnen zu offenbaren, wer er wirklich ist, dass er kein Wundertäter ist, sondern dass er der Messias ist, der Schöpfer des Universums, der Mächtigste aller Mächtigen, auf den sie vertrauen sollen, dass er derjenige ist, der in ihrem Leben das bewirken kann, was sie nicht können, dass er ihr Erlöser ist. Und dass Jesus jetzt diesen Menschen, den Jüngern begegnet, in der Nacht, beim Sturm, und die Jünger Todesangst haben, ruft Jesus ihnen entgegen, habt keine Angst, ich bin es doch. So wird es übersetzt. Aber das steht da nicht. Da steht nicht, habt keine Angst, ich bin es doch. Sondern im Griechischen steht hier ego emi. Und das heißt nicht, ich bin's doch, sondern das heißt wortwörtlich übersetzt, ich bin. Mehr nicht. Ego emi, ich bin. Und das ist die Gottesformel. Ego emi ist die Gottesformel. Hier kommt ich bin. Hier kommt ego emi. Hier kommt der Schöpfer des Universums. Hier kommt der Mächtigste aller Mächtigen. Hier kommt ego emi. Macht euch mal bewusst, wer ich bin. Und dann kommt diese komische Szene, wo Petrus sagt, da kann ja jeder behaupten, Herr, wenn du es wirklich bist, wenn du wirklich ego emi bist, dann beweise es. Tu ein Wunder. Lass mich zum Beispiel auf dem Wasser zu dir kommen. Das wäre ein Zeichen, dass du es wirklich bist. Und jetzt hätte Jesus darauf reagieren können und sagen können, Mensch Petrus, kannst du nicht mal dich zurückhalten? Muss es denn immer um dich gehen? Jetzt sollte es mal gerade mal nur um mich gehen. Ich, ego emi, wollte an euch vorübergehen. Ich wollte euch mich offenbaren, wer ich wirklich bin. Aber Jesus sagt, komm, egal, wenn du unbedingt willst, im Vordergrund stehen, soll nicht um mich gehen, dann komm auf dem Wasser zu mir. Und um die Geschichte abzukürzen, als Petrus dann untergeht und Angst hat und tatsächlich der Messias ihn rettet und sie dann beide das Boot besteigen und Petrus noch ganz benommen wahrscheinlich ist von der Angst, gerade untergegangen zu sein und klitschnass, heißt es, in dem Moment kehrte Stille ein. Weil der Herr an den Jüngern vorübergegangen ist. Weil er sich ihnen offenbart hat, wer er wirklich ist. Und augenblicklich kehrt Frieden ein. Auch hier zeigt Jesus, was er kann. Nicht, was die Jünger können müssten, das, was die Menschen alles tun sollen, sondern was Ego Eimi tut. Und wenn er wirkt, dann kehrt sofort Stille ein. Und spannend ist, dass dann Matthäus erzählt, in dem Moment fielen die anderen Jünger alle auf die Knie und sagten einstimmig, wahrlich, du bist Gottes Sohn. Hier hatten sie zum ersten Mal erkannt, dass hier der Schöpfer des Universums da ist. Dass hier Ego Eimi da ist. Spannend übrigens, dass da heißt, die anderen erkannten das, nicht Petrus. Der war noch ein bisschen verwurstelt. Worauf konzentriere ich mich? Und Jesus sagt, ich erwarte nicht von dir, dass du die Welt rettest. Ich erwarte nicht von dir, dass du die Menschen rettest. Das ist mein Job. Und da ist für mich so ein weiterer wichtiger Gedanke noch vom Willow-Kongress, wo einer der Redner sagte, kleine Gemeinden sind kein Problem, das wir lösen müssten. Das Wenige, das so da ist, ist kein Problem. Die Frage ist nicht, bin ich eine kleine Gemeinde, eine große Gemeinde? Kann ich viel, kann ich wenig? Sondern die Frage ist, was kann ich bewirken? Egal ob klein oder groß, ob viel oder wenig. Was sind meine 5 Brote und 2 Fische? Was ist vielleicht das Wenige, das ich habe? Aber bereit bin es, weiterzugeben. Mit dem Bewusstsein, dass doch Gott derjenige ist, der das Wunder tut. Dass doch Gott derjenige ist, der die Menschen dann rettet. Dass doch Gott derjenige ist, der den Menschen Frieden schenkt. Dass doch Gott derjenige ist, der die Menschen heilt. Der ihnen die Zuversicht, die Hoffnung, den Glauben gibt. Das erwartet doch Gott nicht von uns. Er tut das Wunder. Er ist Ego Eimi. Er ist der Retter. Und deswegen fand ich den Gedanken auch vor 2 Wochen so schön, dass es hieß, dass Jesus selber das fortsetzt, was er begonnen hat. Das war so ein schöner Moment, wo die Referentin sagte, in den Evangelien, da lesen wir davon, was Jesus alles getan hat und dann kommt quasi die Himmelfahrt und nach der Himmelfahrt lesen wir in der Apostelgeschichte, wie so das Leben der Gemeinde ist. Und kurz bevor Jesus in den Himmel geht, hat er noch gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dann haut er ab. ja, stimmt, das ist eigentlich eine komische Szene. Ich verspreche den Jüngern gerade noch, habt keine Angst, zusammen schaffen wir das. Yes, we can. Und im nächsten Moment ist er weg. Leider verarscht. Jetzt seid ihr alleine. Aber dann schickt ja Jesus seinen Heiligen Geist, weil er sagt, ich setze fort, was ich begonnen habe. Ich erwarte das nicht von dir. Ich bin derjenige, der nach wie vor weiterhin den Menschen begegnet, der sie berührt und der sie rettet. Und ich möchte das machen durch dich, durch deine Augen, durch deine Hände, durch deine Füße, durch deine Gedanken, durch deine Worte. Mit dir, mit dem wenigen, was du hast, an Worten, an Gedanken, an Möglichkeiten, begegne ich anderen und bewirke vielleicht mit dem wenigen, was du hast, was Großes. Vielleicht waren deine Worte gar nicht so groß, aber Gott bewirkt, dass der Mensch Frieden spürt, Hoffnung hat, Geduld erlebt. Gott ist immer noch der gleiche. Deswegen auch egal, ob wir kleine Gemeinden oder große Gemeinden sind, entscheidend ist, was kann ich bewirken, was kann ich dazu beitragen? Was habe ich empfangen? Und was bin ich bereit weiterzugeben? Und manchmal denken wir ja, was habe ich schon? Was kann ich schon? Was können wir schon bewirken? Und an dieser Stelle wünsche ich uns, dass wir uns die Frage stellen, was sind meine 5 Brote und 2 Fische? Das ist nicht viel. Aber was sind deine 5 Brote und 2 Fische? Was ist das, was du empfangen hast, wo Gott dir etwas geschenkt hat, wo er dich begabt hat, ausgerüstet, ausgestattet hat? Etwas, was dir leicht fällt, was dir Spaß macht, was zu dir gehört, ein Teil von dir ist. Und wo bist du bereit zu sagen, und das gebe ich gerne weiter, auch wenn es nur wenig ist, um dann gespannt sein zu können, was Egoämie daraus alles machen kann. Und ich würde diesen Moment gerne nutzen, um dir die Möglichkeit zu geben, diese Frage wirklich mal für dich zu beantworten. Was sind deine 5 Brote und 2 Fische? Und ich würde euch dazu sogar gerne einen Zettel austeilen und einen Stift, dass ihr mal das draufschreibt. Was glaubst du, was sind deine 5 Brote und 2 Fische? Und zwar ganz konkret, was sind meine 5 Brote und 2 Fische für Go Live? Und wenn du möchtest, ist freiwillig, dann kannst du einen Gedanken aufschreiben. Wenn du möchtest, kannst du sogar deinen Namen draufschreiben. Und wir werden danach mal das Wenige dranheften. Und so als Hintergrund würden wir uns noch mal das Video anschauen, was wir vor der Predigt gesehen haben. Das geht so ungefähr für 4 Minuten. Der du Zeit hast, mal zu schauen, was sind meine 5 Brote und 2 Fische für GoLive. Wisst ihr noch, wie die Geschichte endet in der Bibel? Nachdem die Jünger bereit waren, das Wenige, was sie empfangen haben, auszuteilen, weiterzugeben, auch wenn es irrsinnig war, auch wenn es aus ihrer Perspektive nicht logisch ist, nicht rational, vielleicht sogar dumm, aber mit dem Bewusstsein, dass ja Jesus auch noch da ist, dass er derjenige ist, der da was draus macht, erlebten sie das Wunder, dass aus diesem Wenigen so unendlich viel wurde. Und die Geschichte endet damit mit einem Beispiel für Fülle des Lebens. Wenn Jesus sagt, wenn Ego in mir auftaucht, wenn ich an euch vorübergehe, dann habt ihr Fülle des Lebens. Dann werde ich euch etwas geben, wonach ihr euch sehnt. Etwas, was ihr selber gar nicht könntet. Der Text endet, dass alle satt wurden, mit 5 Broten und 2 Fischen, alle satt wurden. Und danach sammelten die Jünger noch 12 Körbe mit Resten ein. Ist das nicht Fülle des Lebens? Noch so viel Überschuss zu haben, weil Jesus an den Menschen vorüberzieht. Unsere Aufgabe ist, sich darauf zu konzentrieren, auch in den Wirbelstürmen. Was ist das, was ich beeinflussen kann? Was ist das, was ich habe? Was ist das, was ich kann? Und es bereit zu sein, zu geben. Ich möchte mit dem Gedanken von Michael Herbst enden, denn die Hoffnung hat einen Namen. Und der Name heißt Jesus. Jesus tut das Wunder. Ich möchte gerne beten. Guter Vater im Himmel, wie oft kommen wir an unsere Grenzen? Wie oft fragen wir uns, wie soll das jemals wieder gut werden? Wie oft spüren wir, dass wir so wenig bewirken? Und ich bin froh, dass du da nicht hinter uns stehst und uns trittst und sagst, schneller, weiter, mehr, gib dir Mühe. Sondern dass du uns immer wieder zusprichst, dass du derjenige bist, der die Dinge angefangen hat und der sie auch vollenden wird. Dass du genau weißt, wie du Menschen begegnest, um sie zu überzeugen, um ihnen Hoffnung zu geben, um sie zu trösten. Und dass du von uns nicht mehr erwartest, als dass wir das, was wir empfangen haben, was du uns geschenkt hast, bereit sind zu teilen, weiterzugeben, empfangen und weitergeben, damit du aus dem Wenigen ganz viel machen kannst. Das erleichtert mich. Es erleichtert mich, weil es mich nicht überfordert, mir nicht das Gefühl gibt, es ist anstrengend, sondern weil es mir das Gefühl vermittelt, dass du mit mir zusammen etwas erreichen möchtest, was unvorstellbar groß ist. Durch meine Augen, durch meine Ohren, durch meine Hände, durch meine Füße, durch meine Gedanken, durch meine Worte, durch meine Taten. Hilf, dass wir gespannt sein können. Gespannt darauf, was du in unserem Leben noch alles tun kannst. Amen.